Es ist vielleicht noch nicht ganz Punkt 7, aber ich denke, es ist gerade zu ruhig gewesen, da fangen wir an. Ich möchte Sie natürlich alle ganz herzlich begrüßen zum heutigen Stadttag. Guten Tag auch an unsere Radiohörerinnen und Radiohörer von Radio Stadtfilter. Wir eröffnen heute unsere Stadttag-Saison 2017-18 und starten gerade mit einem Spitzenmanager von der Schweizer Wirtschaft, der eigentlich nicht nur ein Spitzenmanager ist von der Schweizer Wirtschaft, sondern man kann eigentlich sagen weltweit. Und ja, er wohnt in Winterthur. Herzlich willkommen, Christian Mumenthaler.
Danke mal. Das heisst Zwintertour.
Zwintertour. Ja, also er wohnt Zwintertour mit seiner Familie. Das ist seine Frau, die heute auch anwesend ist. Und er hat zwei Söhne im Primarschulalter. Geboren und aufgewachsen ist der Christian Mumenthaler in Zürich. Und er hat nach der Matur ein Studium angefangen an der ETH im Bereich Physik. Und er hat an der ETH Zürich studiert und auch der EPF in Lausanne. 1996 promoviert er am Institut für Molekularbiologie und Biophysik an der ETH beim Kurt Wüthrich. Seines Zeichens Nobelpreisträger in Chemie. Ja. Jedenfalls 1997 ist der Christian Mumenthaler aus dem Forschungs- und wissenschaftlichen Bereich ausgestiegen und ist zur Boston Consulting Group gegangen. Dann bereits 1999 zur Swiss Re. Bereits 2005, also er war damals so Mitte 30 gewesen, ist der Christian Mumenthaler Chief Risk Officer geworden und damit auch Geschäftsleitungsmitglied von der Swiss Re. 2011 ist er dann Chief Marketing Officer geworden und 2016 CEO von der Swiss Re. Kurz zwei, drei Worte zu Swiss Re. Swiss Re hat eine Börsenkapitalisierung von 32 Milliarden Franken und macht einen Umsatz von 34 Milliarden. Und das Unternehmen beschäftigt weltweit 14'000 Mitarbeitende. Damit ist Swiss Re die zweitgrösste Rückversicherungsgesellschaft der Welt. Herr Mumenthaler, also eigentlich würde man Sie sich eher vorstellen, zu einem Interviewtermin bei Bloomberg oder CNN Business News, als jetzt vielleicht da zum Lokaltermin. Umso mehr freut es uns natürlich, dass Sie heute Abend da sind und mit Ihnen darf das Gespräch führen. Und ich kann Ihnen gerade zum Einstieg zu dem Gespräch versprechen, dass wir werden kein Börsengespräch führen. Aber trotzdem würde mich natürlich in diesem Zusammenhang interessieren, was Sie sagen zu diesen Bildern, die uns zurzeit erreichen jeden Tag über die Hurricane-Gebiete, nicht nur in den USA, sondern auch in Südostasien. Was geht Ihnen da als Chef von dieser grossen Unternehmung, die im Rückversicherungsgeschäft tätig ist? Und die Rückversicherungsgeschäftstätigkeit, da geht es um Risiken, um Naturkatastrophen. Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ja, natürlich, dass wir für das da sind, oder? Das ist ja unser Job. Also Rückversicherung ist ja eigentlich die Absicherung von Erstversicherern, wo ihrerseits Verluste haben in so der Regionen. Und das Erste, was mir immer durch den Kopf geht, ist, was ist mit den Leuten, wie können wir helfen, wie können wir schnell das zahlen, dass man vielleicht den Leuten auch helfen kann, indirekt, oder? Weil Versicherung ist eigentlich eine grosse Hilfe, die Leute, die sie abgeschlossen haben. In einem Fall, wie was man jetzt in Houston sieht, denke ich natürlich auch an die Unterversicherung, die es überall gibt, dass die Leute nicht versichert sind. Und gerade gegen Flut zum Beispiel sind die meisten Leute nicht versichert. Also das heisst, das wird bei ihnen hängen bleiben, das wird beim Staat hängen bleiben, mit allen Nachteilen. Dass es so Katastrophen gibt, ist eigentlich für uns klar. Das gehört zu unserem Tagesgeschäft, hat es ja immer wieder gegeben. Wir haben da schon eine Studie darüber geschrieben, über Houston, oder über so einen Fall, ist eigentlich jetzt genau so eingetreten. Überrascht uns in dem Sinn nicht. Ich glaube, was man vielleicht auch sagen kann, der Sturm war leicht unerwartet gewesen, hat sich abgeschwächt, wieder dann aufgeschwächt. Das liegt an der höheren Temperatur in dem Golf von Mexiko. Und man muss sich fragen, inwiefern auch Klimaveränderung dort eine Rolle spielt. Und ich würde das natürlich mit Interesse verfolgen, wie das die politische Landschaft wird beeinflussen, so einen Fall wie jetzt.
Jetzt vielleicht für uns, wo wir da wahrscheinlich Alltag unseren Geschäften und unseren Beruf nachgehen, würde es natürlich sicher der einen oder anderen interessieren, wie sieht eigentlich ein Tag aus von Ihnen? Also, Sie gehen am Morgen, stehen Sie auf und dann gehen Sie da, werden Sie vom Chauffeur abgeholt und dann läutet schon das Telefon oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, nicht ganz. Also am Morgen laufe ich da zum Bahnhof und nehme den Zug. Ich bin nämlich kein Autofahrer. Ich bin sehr schlecht im Autofahren. Meine Frau ist sehr gut im Autofahren und so haben wir uns gefunden. Ich nehme den Zug auf Zürich, laufe dann zu der Swissvie und den Tagesablauf. Ich habe natürlich Leute, die das Business führen. Oder? Ich habe verschiedene Divisionen, die können das sehr selbstständig, die sind sehr, sehr senior, oder? Das heisst, ich bin mehr gefragt bei strategischen Entscheiden, bei HR-Entscheiden, also wenn es um Leute geht. Also ich versuche den Kontakt zu behalten mit den Top 250 Leuten zum Beispiel. Das alleine braucht etwa ein Drittel von meiner Zeit. Also mit den Reden, wissen, wo sie sind, mit der Karriere, was gibt es für Möglichkeiten und so weiter. Ich denke, es gibt einen grossen externen Teil. Also ich muss viel mit Investoren reden, mit Regulatoren, mit Politikern auf der ganzen Welt. Ich muss verschiedene Orte besuchen, wo wir sind, Kunden treffen. Also das nimmt leicht ein Drittel. Und ich glaube, der letzte Drittel ist mehr Strategie. Also zum Beispiel jetzt, was das digital ist, Technologie, wo sollen wir uns weiterentwickeln und so weiter. Also es ist nicht mehr das Gleiche, wie ein Tagesgeschäft zu leiten, sondern es hat einfach andere Komponenten.
Aber vielleicht einfach, dass man das noch ein bisschen versteht, das Rückversicherungsgeschäft. Sie sind ja auch sehr lange eben der Risk Chief Officer gewesen. Chief Risk Officer. Wie geht das?
Ja, das ist noch wichtig zu erklären. Die meisten kennen das ja nicht, weil wir eigentlich nur mit Versicherungen von dieser Welt zu tun haben. Oder? Wir haben einfach etwa 1500 Kunden auf der Welt. Das sind die grössten Versicherungsgesellschaften. Ich finde es immer am einfachsten zu erklären, wenn man die Geschichte anschaut. Also 1861 hat es angefangen, der Brand von Glarus. Da ist Glarus ganz abbrennt. Und damals hat man auch Versicherung gegeben, die Feuerversicherung von Glarus. Das war immer lokal gewesen. Und der Schaden war damals 10 Millionen gewesen, Schweizer Franken. Und Reserve haben sie 0,5 Millionen gehabt. Also hat man nicht können zahlen und man hat dann gemerkt in der Schweiz, okay, so kann es nicht weitergehen. Es gibt die Konzentration von Wert in diesen Städten, in der Industrialisierung, die nicht mehr abgefangen werden von lokalen Erstversicherern. Man hat dann gewusst, man muss etwas erfinden. Und da war der Escher damals im Spiel, Credit Suisse, Helvetia, also mehrere haben sich zusammengetan und haben ein Modell, das es schon in Deutschland gab, seit etwa 10 Jahren, das war ganz neu gewesen, also man hat wirklich etwas Neues müssen erfinden, hat die Rückversicherung erschaffen. Aber das war damals eine kleine Sache. Also man hatte zwei Mitarbeiter und erst noch kein Schweizer, weil kein Schweizer eine Ahnung hatte von Versicherung damals. Oder man musste bei den Generali anklopfen und die haben dann einen Markt geliefert. Und die sind dann da in Zürich, in der Altstadt, in einer Zweizimmerwohnung, haben die dann angefangen. Vor etwa 154 Jahren. Und Helvetia hat als erstes mal einen Vertrag hineingegeben und sie haben dann sehr schnell müssen andere Verträge von Deutschland, Frankreich und so hineinholen. So dass, wenn so eine Stadt runterbrennt, die anderen quasi dafür zahlen. Oder? Das nennt man Diversifikation. Und so ist Swissvie sehr schnell, sehr international gewesen, musste sich sehr schnell ausbreiten, hat auch 1905 bei dem grossen RBB in San Francisco den Hauptteil getragen. Also muss sich vorstellen, das war der wilde Westen gewesen, und Swissvie hat dort schon einen grossen Teil beitragen zum Wiederaufbau. Ist er so bekannt worden und ist dann halt gewachsen über Weltkrieg und Depression und alles durchgemacht. Hat man den technischen Fortschritt abfangen, oder? Was macht man mit Flugzeugen, wo man das erfunden hat, oder Nuklearreaktoren und so weiter. Und da hat man einfach Schritt für Schritt dann die Grossrisiken versichert, bis heute. Und heute ist es eigentlich so, wenn Sie die Zeitung aufmachen, dann ist etwas Schlimmes passiert, dann sind wir ziemlich sicher dran, zahlen wir etwas. Ja. Also so geht es mir, wenn ich die Zeitung aufmache.
Also das ist wahrscheinlich auch natürlich eine Komponente, die jetzt natürlich bei Ihnen und Ihren Geschäftsleitungs Mitglieder Ihnen auch durch den Kopf geht, was wird das kosten?
Selbstverständlich, ja.
Das wissen Sie, haben Sie da schon Hochrechnungen? Was es, also man hat bis vor kurzem können lesen, dass es ein schattensarmes Jahr ist bis jetzt, 2017, im Vergleich zu Vorjahr. Und ich glaube, die Ziele sind Makulatur in der Zwischenzeit.
Also wir haben jetzt etwa 4 Jahre mit extrem wenig Schäden. Das ist historisch, das passiert irgendwie alle 200 Jahre, so, dass man so wenig hat, dass man das ein bisschen vergessen. Und jetzt, das ist noch viel zu früh, zu sagen, was es ist. Ja. Selbst wenn ich wüsste, dürfte ich es da nicht sagen.
Okay, gut.
Aber das ist wirklich noch sehr früh, zu sagen.
Ja. Es ist natürlich immer, also wenn man von Rückversicherung redet, dann denkt man vielleicht auch so an einen Rie-Rie-Rie-Rie-Effekt, also wie einen Reissverschluss. Also das heisst eigentlich, man tut sich quasi rückversichern, dass man im Prinzip auch Risiken wegbedingt. Ist das so?
Ja, genau. Also aus Sicht von der Erstversicherer, so eine AXA oder Allianz und so, die nehmen natürlich Risiken und die müssen sich dann auch schützen vor massiven Sachen, die viele Police aufs Mal könnten treffen, also eine Pandemie oder eben so eine Naturkatastrophe und so weiter. Und für das gehen sie dann zu einer Swiss Re oder anderen Rückversicherer, um sich zu schützen. Die haben quasi auch einen Versicherungsvertrag mit uns.
Ja. Und die 1400 Kunden, die sie haben weltweit, das sind also die, die eigentlich den Umsatz generieren von 34 Milliarden.
Genau, ja. Ja.
Also das sind eigentlich Prämieneinnahmen, kann man sagen. Ja. Sie haben, wie wir gesagt haben, eingehend, Sie haben beim Kurt Würtrich haben Sie promoviert. 1986 ist das gewesen. Also 2002 hat dann der Kurt Würtrich seinen Nobelpreis für Chemie bekommen.
Und aber nicht wegen mir.
Nicht wegen Ihnen, okay, gut. Es ist auch ein paar Jahre später, oder Sie sind vorher promoviert worden. Aber ich möchte einfach mal zitieren, für was Kurt Würtrich seinen Nobelpreis bekommen hat. Nämlich für seine Entwicklung der kernmagnetischen Resonanz, Spektroskopie zur Bestimmung der dreidimensionalen Struktur von biologischen Makromolekülen in Lösung. Full stop. Können Sie mir das erklären?
Ja, es ist extrem spannend. Oder? Sie haben ja DNA und auf dieser DNA sind die Proteine kodiert. Also alles, was im Körper abläuft, wird dann über die Proteine laufen. Und zum Beispiel, wenn ein Virus angreift, dann wird es ein Protein sein, das der abwehrt. Und jetzt ist es extrem wichtig zu wissen, wenn die Proteine abgelesen werden von der DNA, wie die sich faltet. Die dreidimensionale Struktur von dem Protein ist extrem wichtig, um die Funktion zu verstehen. Also man kann zum Beispiel sehen, aha, wenn das so und so gefalten ist, das Protein, dann dockt das da beim Virus an, blockiert etwas und darum kann der Virus nicht reinkommen. Und für die Pharmaforschung ist das extrem wichtig, um zu verstehen, wie die Proteine gefaltet sind in der Lösung. Und natürlich sieht man es nicht, das ist so winzig klein. Und da gibt es 2 Verfahren, um das versuchen herauszufinden, die mit Physik zu tun haben. Und das ist eins von denen. Das sind also ganz konzentrierte Mengen von dem Protein in dieser Flüssigkeit. Wird dann mit Magnet werden die angeregt und aufgrund von der Reaktion, die man sieht, kann man mit komplizierten Verfahren die dreidimensionale Struktur herstellen. Ja? Und dann kann man zum Beispiel, wenn man den Virusrezeptor nimmt, dann gezielt, das macht Pharma heutzutage, etwas entwickeln gegen den Virus, gegen den Virusrezeptor. Also mich hat das immer sehr fasziniert. Ich wäre am liebsten wieder dort.
Aha. Genau, also eigentlich kann ich auf das auswählen. Also Sie sind eigentlich vom Herzen oder vom ursprünglich sind Sie eigentlich Forscher. Und Sie haben zwar vorher gesagt, Sie haben nichts mit dem Nobelpreis zu tun, also aber Sie haben promoviert in diesem Bereich. Und ja, da fragt man sich natürlich, wie kommt man dann zur Swiss Re?
Also in der Forschung ist es so, dass wenn man dann so eine DIS abgeschlossen hat, dann wird erwartet, dass man in die USA geht damals und so ein Postdoc macht, dann mal ein paar Jahre anhängt. Und dann, viele stranden dann irgendwo. Also die Chance, dass man Professor wird, ist extrem klein. Und das hat nicht nur mit dem Können zu tun, sondern es hat auch mit anderen Faktoren zu tun. Und die Idee damals für mich, in die USA auszuwandern, habe ich nicht attraktiv gefunden.
Aber Sie hätten noch Silicon Valley können gehen?
Das hat es dort noch gar nicht gegeben. Okay. Respektive war nicht so im Vordergrund gewesen.
Also Biotech, also wir wissen es von Actelion, also man konnte auch dort Karriere machen, in diesem Bereich bei Bio. Aber ja, Sie haben sich nicht für Amerika entschieden. Und dann sind Sie...
Dann musste ich fragen, okay, was mache ich jetzt? Ein bisschen rumgeschaut und damals sind die Consulting Companies, also die BCG, McKinsey und all, sie sind sehr scharf gewesen, Wissenschaftler überzukommen bis zu sich. Die haben dann Werbung gemacht, dann habe ich mir das mal angeschaut und habe gefunden, okay, das tönt ähnlich wie Wissenschaft. Also man geht in Versicherungen, in Firmen rein, analysiert, was los ist und kann dann aufgrund von logischen Entscheiden sagen, was zu tun ist und das ist eigentlich gut für alle. Und aufgrund von dieser Fehleinschätzung bin ich dann bei einem Berater gelandet. Und das war dann sehr lehrreich, weil es eben nicht so war, wie ich das vorgestellt habe. Sondern es war ja sehr politisch, oder? Auch bei den Unternehmen und so. Und ich habe eigentlich nach eineinhalb Jahren gemerkt, das ist nichts für mich. Ich habe dann dort aufgehört und habe dann eigentlich bei den NGOs gesucht. Oder? Ich wollte etwas Sinnvolles machen. Okay. Und ich habe dann überall probiert, aber beim Roten Kreuz hat man nicht verheiratet sein. Bei der UNO sind wir damals nicht dabei gewesen. Es hat überall Gründe gegeben, wieso das jetzt nicht geht. Ich bin am Schluss habe ich beim Bund probiert, sogar. Dort hat es so neue Stellen gegeben, bei Friedensforschung, aber es hat man keine Chance gehabt. Keine Chance. Ja, die haben das nur müssen ausschreiben, aber sie haben nicht wirklich einen externen haben. Die haben alle schon gewusst, wen sie wollen. Ja. Und dann ich bin einmal eingeladen worden zu einem Gespräch beim Stab der Stäbe vom Bundesrat. Und dort habe ich einen Realitätscheck bekommen, wie das dann dort wäre. Und bin heimgekommen und habe gemerkt, okay, das ist nichts für mich. Und dann habe ich mehr, weil ich Swiss Re gekannt habe, von meiner Zeit von WCG, hat jemand angefragt, ob ich jemals mir das vorstellen könnte, dort zu arbeiten. Und ich habe das eine sehr gute Firma gefunden und habe gesagt, also gut, wenn ich nichts finde bei einer NGO, kann ich mal temporär bei euch anfangen.
Wieso haben Sie denn nichts bei einer NGO gefunden? Also ich meine, ein ETH-Physiker, Biophysiker.
Das sind alles, die haben natürlich alles ein bisschen ihre Welt, oder? Das ist also damals, also zum Beispiel beim Roten Kreuz, hätte ich wirklich, ich konnte ein Projekt leiten, das wäre wirklich sinnvoll gewesen. Aber sie haben halt ihre Doktrin gehabt, jeder, der reinkommt, geht zuerst ins Feld, wer Kurat ist, darf nicht aufs Feld. Also zum Beispiel Afghanistan oder so, also nichts. Mhm. Ja, und das hat mich dann schon ein bisschen frustriert, oder? Dass die Engstirnigkeit, die da geherrscht hat, und auch beim Bund, also dass ich auch ein Projekt leiten konnte, ist völlig irrelevant gewesen. Also, das ist generell so. Oder überall sind Vorurteile. Und wenn sie von einem anderen Feld kommen, dann schauen sie die Leute einfach anders an.
Also vielleicht ist es interessant, dass Sie zu einer NGO haben wollen. Vielleicht kommen wir auch später nochmal auf das Thema zurück. Da haben vielleicht die NGOs auch etwas verpasst. Aber wer weiß, es ist ja nie zu spät. gut, Sie haben, ich habe das eingangs habe ich das erwähnt, Sie haben Sie sind dann eben zu einem Beratungsunternehmen gegangen und dann später oder relativ sehr bald dann zu Swiss Re. Und Sie haben dort, man kann sagen, eine steile Karriere gemacht. Also ich meine, Sie sind mit 36 sind Sie bereits in der Geschäftsleitung gewesen von einem, also ich meine, wenn man an diesem Hauptgebäude daran vorbeifährt, an Mythen gegeben, das ist jetzt, hat eher so der ehrwürdige, sage jetzt mal leicht, ein bisschen konservative, also man tut jetzt zwar ein neues Gebäude daneben stellen, wo dann ein bisschen modern daherkommt, aber dass man dann da so einen Jungen nimmt, gerade in die Geschäftsleitung, ist ja schon außergewöhnlich.
Das stimmt, das ist es sicher gewesen, ja. Oder das muss man sehen, das hat viel mit Glück zu tun und mit Zeitgeist und was gerade läuft. Ich bin natürlich rein mit der Einstellung, ich gehe in 2-3 Jahren zu einer NGO und bin sagen wir so, furchtfrei gewesen. Das sind ja wenige in Unternehmen und ich habe einfach gesagt, was immer die schwierigsten Projekte, alles was sie wollen, mache ich, das interessiert mich und ist ja egal, oder? Ich habe nicht Angst gehabt zu versagen. Und so bin ich relativ schnell, habe sehr viel bekommen und das ist immer gut gegangen, das ist auch Glück, oder? Und dann war es zwischendurch gerade in so einer Phase, gewesen, also ist jetzt meine Analyse, das hat mir das niemand erzählt, aber meine Analyse wäre, dann ist halt ein bisschen so der Obama-Moment gekommen, oder? Die Firma hat selber gemerkt, man ist irgendwie zu konservativ und es wäre doch mal gut, nehme ich an, hat man gesagt, mal ein Junge da in einer Position, wo ja, das ist ja nicht im Business, ist ja nicht so schlimm, oder? Da können wir dann dort ein bisschen anlehren und so. Und ich glaube, ja, das ist halt so, oder? Ich sehe es auch in Amerika, oder? Es gibt 4 Jahre vorher, wenn Obama nicht gewählt wurde, 4 Jahre später auch nicht. Und das gilt für die 2 anderen auch, die vorher und dann nachher. Also das muss man einfach sehen. Oder? Das hat ein bisschen zu mit, was ist gerade gefragt, was meint die Firma, braucht sie? Und das war quasi eine Möglichkeit gewesen damals, die sich ergeben hat.
Mhm. Aber was sind dann, was würden Sie sagen, jetzt aus Ihrer Sicht, was sind die Qualitäten, dass man eigentlich kann, sag jetzt mal, am Schluss CEO werden? Was braucht es da?
Das dürfen Sie nicht mich fragen.
Ja, also Sie haben ja gesagt, HR ist ein Bereich von Ihnen.
Also nein, ich denke, also Sie müssen mental sehr widerstandsfähig sein. Das ist sicher so, oder? Und immer wieder aufstehen, keine Angst haben vor Verlusten, von Sachen, die nicht gut gehen. Sie müssen einen gewissen Ehrgeiz haben, einen gewissen Hunger, oder? Zum Sachen vorwärts treiben. Ja, und ich glaube auch, dann gibt es ganz verschiedene Fähigkeiten, je nach Zeit, wo man ist, die man gebraucht hat. Oder meine Fähigkeiten wären wahrscheinlich mehr im Kreativen gewesen, im Analytischen. Und wenn das eine Zeit ist, wo das gebraucht ist, dann habe ich meine Chance gehabt. Und wenn es eine Zeit gibt, wo man zum Beispiel sagt, nein, weil jemand sehr operativ ist, genau im Detail, dann können Sie meine Frau fragen, das bin nicht ich. Ja. Das heisst, es ist eine Funktion von der Zeit. Ich glaube, nicht machen wir sagen, als CEO braucht man genau das. Das Einzige, was ich sehe bei allen CEOs, ist halt schon, muss sehr widerstandsfähig sein, physisch und psychisch.
Also man muss auch Ellbogen haben.
Das kommt auf die Firma an. Also ich würde sagen, bei einer Bank wahrscheinlich extrem, oder? Bei der Swiss ist natürlich ein Club von Wissenschaftlern, oder? Wir haben mit 1200 Versicherern zu tun, wir haben alles oder viele Wissenschaftler, zumal die Modelle bauen und so weiter. Es ist eine sehr kollegiale Atmosphäre, das ist sicher anders. Also ich würde jetzt mal behaupten, ich habe da kein Ellbögli gebraucht, um jemand anders aus der Bahn zu werfen, zum CEO zu werden.
Aber die Widerstandsfähigkeit braucht es einfach, weil extreme Belastung auf einem liegt, dass man sehr viele Termine hat, dass man Multitasking muss beherrschen ja, und immer Ruhe bewahren.
Ja, das ist auch für mich nicht möglich, aber es ist gerade in die Richtung. Oder? Sie müssen extrem viel reisen, sie müssen extrem viele Leute sehen, sie müssen extrem komplexe Modelle, Steuerungsmodelle, Finanz und so weiter verstehen und dann damit können umgehen, dass sie nicht alles können steuern mit dem, das können ganz wenige Leute. Also dass, wenn so etwas kommt wie jetzt Harvey oder so, das ist einfach so. Wenn sie anfangen mental sich da Gedanken machen, ärgern oder sagen, oh, was ist jetzt da und dann schreibt noch die Bilanz etwas Negatives über sie und so. Also, aber man wird sie sind im Fokus, man wird über sie schreiben, man wird über sie reden und um das muss man stehen, oder? Sonst kann man das nicht machen. Mhm.
Ich habe mich natürlich im Vorfeld von dem Gespräch gefragt, ist das jetzt eine typische Managerkarriere, die Sie gemacht haben, oder ist es eher untypisch? Ich habe dann gedacht, ja, überlege mir mal, was ist eigentlich untypisch aus meiner Sicht, vielleicht korrigieren Sie mich noch. Also als untypisch würde ich sagen, ist es zum Beispiel, dass Sie schon so lange bei der Swiss drin sind. Das 16 Jahre, glaube ich.
Mehr.
Also genau 1999, also 18 Jahre, also ein kleiner Rechenfehler, also ich wäre wahrscheinlich kein guter Mann in der Rechenabteilung von der Swissery. Also jedenfalls, das finde ich eigentlich eher untypisch. Also es ist auch glaube ich, gehört ein bisschen dazu, dass man alle 2-3 Jahre den Job wechselt, aus verschiedenen Gründen, aber vor allem auch, weil man natürlich mit aufkommen. Dann meine ich auch, wie ich sie gesehen, wie sie ihr Leben gestaltet. Andere, ich sage es jetzt einfach mal so, von ihrer Einkommensklasse, die wohnen in Steuerparadies, meistens in irgendwelchen Seegemeinden in der Innerschweiz.
Unter den Verdacht kann ich nicht kommen, ja.
Sind sie wirklich nicht, nein. Sind sie ein neuer Typ Manager?
Ja, also ich würde nicht so weit gehen. Ich kann das nicht, das können Sie von außen fast besser beurteilen als von innen, oder? Ich denke, ja, es hat, bei der Swiss Re bin ich einfach, habe ich relativ viele Sachen gesehen, weil immer nach 3-4 Jahren ist das Projekt fertig gewesen. Dann habe ich gefragt, machst du noch das? Und ich glaube, ich bin sehr angstfrei an das angegangen, weil ich sehr lang, sicher die Hälfte meiner Zeit, habe ich gedacht, ich gehe dann doch noch zu dieser NGO. Und das ist sehr befreiend, oder? Wenn man so denkt, dann hat man auch keine Angst. Und ich habe Projekte gemacht im IT, der Kommunikation. Man hat mir auch angeboten, mal Kommunikationschef zu werden. Ganz früh habe ich gefunden, das ist keine gute Idee, mache ich nicht. Das genommen hätte, wäre auch nicht CEO geworden. Und dann habe ich verschiedene Projekte gemacht und so, irgendwann Chief Risk Officer, dann habe ich das Leben geleitet und so weiter. Also ich habe fast alle Bereiche gesehen von der Swiss Re und alle 3-4 Jahre gewechselt und das hat mir gelangen. Das ist wie in eine andere Firma zu gehen. Oder? Also ich hatte das Bedürfnis nicht gehabt in dieser Zeit, solange es interessant ist, man kann etwas machen. Mhm. Von dem her ist es atypisch, aber ich habe jetzt da nicht darüber meditiert.
Ja, aber sicher in Ihrem Umfeld ist das eher, also ich weiß nicht, vielleicht bei der Swiss Re gibt es da vielleicht weniger Fluktuation wie bei den anderen.
Ja, wir haben nicht viel Fluktuation, ja, das stimmt.
Mhm. Aber ich denke vielleicht ein anderer Punkt, wo man sicher kann sagen, es ist, ja, wie Sie Ihr Leben gestaltet, anders wie andere, also habe ich schon den Eindruck. Und was hat Sie eigentlich bewogen, nach Winterthur zu ziehen? Also
meine Frau.
Okay.
Also, wo wir uns dann gefragt haben, wo hinziehen, ich war in Zürcher, sie ist Winterthurerin. haben wir gedacht, wir haben uns nicht ganz einigen, dann haben wir gedacht, okay, ich suche in Zürich, sie sucht in Winterthur. Und sie ist schneller fündig geworden, was die Wohnung anbelangt. Und ich muss sagen, es war eine schöne Wohnung. Da habe ich gefunden, gut, dann probieren wir es mal. Und ja, da kommt man da rein und mir hat das extrem gut gefallen da. Es ist eine gewisse Ruhe da, oder, im Vergleich zu Zürich. Und was ich immer sage, ist, wenn ich beim Bahnhof aussteige und will über die Straße, dann haltet das Auto an. Und das ist, dann weiss ich immer, welcher Stadt ich bin, weil in Zürich halt ganz sicher niemand hat am Streifen. Und so ist Winterthur für mich am Anfang gewesen. Und gut, wenn es dann darum ging, eine Familie zu gründen, ist eigentlich wichtig, aus meiner Sicht wichtig, das Umfeld von der Frau. Und sie hat alle Freunde gehabt und so weiter. Und ja, so sind wir geblieben.
Das ist natürlich freut uns alle. Das ist auch sicher mit dem Grund, wieso sie heute Abend auch da sind. Wie bringt man den Job, ich muss so sagen, ein bisschen salopp, mit der Familie zusammen unter einen Hut? Also Sie haben es ja vorher ein bisschen beschrieben, wie das geht.
Ja, ich glaube, es braucht einfach extreme Disziplin. Und man muss immer wissen, was ist Priorität. Ich habe von Anfang an gesagt, eigentlich, Familie muss zuerst kommen. Wenn das irgendwann gefördert ist, muss man aufhören. Und natürlich habe ich mehr Zeit im Job als mit der Familie. Aber aus meiner Sicht geht das noch. Ich mache das so, dass ich einfach von Anfang an gesagt habe, am frühen um 7 Uhr bin ich gegangen, jetzt gehe ich um 6 Uhr am Abend einfach. Und dann komme ich daheim, dann können wir zusammen essen, Kinder ins Bett bringen oder Küche aufräumen, jeden zweiten Tag. wenn es fertig ist, dann kann ich immer noch arbeiten, oder? Dann habe ich einfach am PC und manchmal auch nicht, oder? Und Wochenende arbeite ich eigentlich nicht, nur am Sonntagabend, wenn die Kinder im Bett sind. Ja? Das heisst, muss sagen, okay, so muss es sein und dann muss einfach alles in den Tag hinein passen. Ja, und dann muss man halt den Tag so gestalten, dass man alles kann abhandeln kann. Was manchmal schwierig ist, weil es gibt grosse Stressphasen, weniger grosse Stressphasen. Und ich mache das so, dass ich einfach dann die Termine, die ich habe, die werden einfach komprimiert. Also wenn es stressig ist, dann gibt es halt nicht eine Stunde, sondern drei Viertel. Und wenn das nicht langt, gibt es einen Halbstundentermin oder sogar 20-Minuten-Termin. Und dann, wenn es 20-Minuten-Termin ist, die meisten Entscheidungen kann man trotzdem treffen. Aber man kann halt das Soziale drumherum nicht so pflegen. Und das wird dann halt gemacht, wenn es ein bisschen mehr Zeit gibt. Also ich habe gelernt, das ist mehr eine Frage vom Willen. Oder? Man kann eigentlich alles machen, effizient in einer Zeit. Wenn die Zeit einfach vorgegeben ist. Und ich denke, so schafft man es einigermaßen, das unter einem Hut zu bringen.
Also Sie gehen zum Beispiel auch an einen älteren Abend.
Ja, natürlich. Ja, also es ist, ja. Ja, das wird früh eintreten. Also ich arbeite nicht jeden, aber ich arbeite vielleicht 70%.
Und es ist natürlich auch immer klar, man muss sich in einer Partnerschaft natürlich, ja, muss man sich auch absprechen, okay, in so einer Situation. Ich meine, Sie sind da 120% eingebunden, engagiert. Und das heisst, es gibt eine klare Arbeitsteilung. Dass ihre Frau da, dass das quasi für den Haus und Hof zuständig ist.
Das stimmt, solange ich nicht daheim bin. Ja.
Okay.
Dann gibt es auch eine Arbeitsteilung.
Ja. Also ich hole dann mal den Staubsauger.
Aber in der ganzen Zeit, wenn ich nicht da bin, klar. Ja. Das ist eigentlich das Gute, oder? Dass man so, aus meiner Sicht bleibt man so auch ein bisschen auf der Bodenhaftung. Oder? Für das habe ich meine Familie und meine Frau, wo es dann einfach ganz normal, wo man ein ganz normales Leben führt, sobald man weg ist von der Arbeit. Das ist extrem wichtig, oder? Das ist vielleicht etwas vom Wichtigsten, um auch aus meiner Sicht länger so einen Job zu machen.
Können Sie sich auch vorstellen, dass es umgekehrt ist?
Ja, das haben mich schon häufig gefragt, ja. Ich muss sagen, wenn Kinder klein sind, das ist schon ein super tougher Job. Ja. Also die Heizi mit kleinen Kindern, das weiß nicht, ob ich es geschafft hätte. Ohne Kind glaube ich schon, aber
okay.
Mit Putzfrau auch noch Unterstützung. Ja.
Wie würden Sie anderen Manager oder einfach sagen Sie mal Leute in Führungspositionen eher, sagen Sie mal Klasse, Winterthur als Wohnort schmackhaft machen?
Ich glaube, das wird schwierig ohne Frau, die dahinter steckt. Es ist eine von den teuersten Städte, oder? Vom Steuerfuss her. Das heisst, jeder Banker, den Sie treffen, würde sagen, also mein erster Tipp ist, zügeln Sie von da weg. Ja. Mir gefällt das extrem, ich finde, es ist es wert. Ich denke, Winterthur ist natürlich eine Stadt, die sehr gross war, historisch, oder? Mit Zürich. Da hat Zürich ein bisschen die Überhand gewonnen, mit der Bahn und allem, strategisch. Dann ist Winterthur, 60, 70 Jahre ein bisschen das Loch durch ab, einen langsamen Abstieg. Das war sicher brutal gewesen. Und hat sich aber wieder gefunden, ein bisschen als kann man sagen, Kulturstadt. Und ich denke auch dank Zürich, oder? Es gibt ganz viele Leute, die in Zürich arbeiten und da leben und das so geniessen. Und ich glaube, das muss man auch akzeptieren. Das ist so. Was Winterthur eine sehr angenehme Stadt macht, oder? Wo sie eigentlich alles haben, aber wahrscheinlich halb so viel Kriminalität und halb so viel Probleme generell wie in Zürich. Mhm. Also, ich denke, zum eine Familie aufziehen eigentlich ideal. Also, wenn ich jetzt in Zürich gewesen wäre, wäre das ein grosses Problem gewesen, dass sie dort halt Gemeinden haben, die sehr reich sind, wo dann Kinder Bodenhaftung verlieren, wo alle ältere Kinder mit dem Chauffeur bringen zur Schule und wo so Wohlstandsprobleme haben. Und das ist für mich der Horror, oder, die Vorstellung. Und ich denke, da hat man da eigentlich eine sehr gesunde Mischung in Winterthur. Also das, ich glaube, für Kinder aufziehen, ist wirklich, das wäre wahrscheinlich mein Hauptpunkt, zum Schmackhaft machen.
Also sie bestätigt immer wieder, dass sie eigentlich ein untypischer Manager sind, also finde ich jetzt. Also dass, eben das mit den Kindern in die Schule bringen und so weiter, dass, und eben in speziellen Gemeinden wohnen, und sie haben da einen anderen Weg eingeschlagen, das finde ich schon sehr einen spannenden Ansatz. Und ich komme vielleicht noch kurz drauf, aber ärgert Sie auch etwas zu Winterthur?
Ich hätte es mir etwas zu finden, muss ich ehrlich sagen. Ich weiss, Winterthur, wenn ich da mal die Gelegenheit habe, die motzen alle über den Steuerfuss und über die Regierung und so. Ich muss sagen, ich habe höchsten Respekt. Oder? Man hat einfach ein riesiges Problem von den Finanzen her, auch seit die 55 Millionen da fehlen. Und ich finde, die Stadtregierung hat da wirklich viel gemacht. Oder? Auch schmerzhafte Sachen, was aus meiner Sicht das auch legitimiert, dass sie die Steuern ein bisschen erhöhen. Also ich finde, der Mix stimmt. Oder? Wenn die als erstes gekommen wären und gesagt, wir können gar nichts machen, mit Steuern erhöhen, wäre das für mich völlig inakzeptabel gewesen. Aber ich habe natürlich gesehen, und ich kenne die zum Teil ein bisschen, oder das habe ich schon gesehen, und ich finde, das sind wirklich gute, pragmatische Leute. Egal von welcher Partei. Oder? Und von dem her, ich meine, ich sehe, wie schwierig das ist, in so komplexen Feldern das zu managen. Und ich muss sagen, ich finde, sie machen einen guten Job. Also mir fällt im Moment jetzt nichts ein, was ich jetzt finde in Winterthur, sei es nicht gut.
Also Sie zahlen in Winterthur doch recht hohe Steuern. Also,
das könnte... ist korrekt, ja.
Ja. Also einfach, damit wir das mal ein bisschen einordnen können, einfach mal zwei, drei Punkte dazu. Mit Ihrem Salär landen Sie im Feld von den 24 bestbezahlten Managerinnen und Manager in der Schweiz ungefähr in der Mitte. So wie das die Handelszeitung weiss, ist das Salär von der Frau Martullo im Jahr 2016 eine gute Million gewesen. Und Salär vom Nummer 1, vom Herr Ermotti, hat 13,7 Millionen verdient. Findet Sie, also Sie sind da irgendwo im Mittelfeld, also ich nehme an, das sind sehr hohe Steuern, die Sie zahlen. Also.
Ja, ich sage immer, ich arbeite von Januar bis Mitte Juni für die anderen. Gut. Etwa 45%. Wieder abgeben, oder? Vom Ganzen. Und dann für den Rest, ja. Also von dem her, ja. Es ist höher, aber ich muss sagen, ich habe mich nie geärgert über Steuerrechnung. Oder? Das ist ja irgendwie Teil vom Ganzen, oder? Ich bin immer dafür gewesen, für eine Gesellschaft, wo man kann, wo ein bisschen liberal ist, wo einer mehr verdient, anders, das ist kein Problem, oder? Da, wo Leistung betont ist und so. Aber am Schluss muss man natürlich schauen, dass der Ausgleich wieder stimmt und für das gibt es die Steuern und von dem her erfüllen sie ihren Zweck, oder? Mhm. Und die mehr verdienen, müssen mehr zahlen. Das ist eigentlich für mich logisch. Also ich habe mich da nie gross geärgert. Was noch schön ist, muss ich sagen, ist, dass die Stadtregierung, das habe ich nie erlebt, in Zürich ein kleines Dankeschön-Briefli schickt. Das ist immerhin, oder? Die Hälfte vom Jahr arbeite ich auch für sie. Und, ich finde es wirklich eine super, super Geste.
Also, Sie sind mit wenig zufrieden. Also ich habe mir jetzt einfach gedacht, das könnte ja auch so sein, dass wenn man, also wir wollen jetzt nicht in die Details, wer das alles will, genau recherchieren kann. Das, man kann auch den Geschäftsbericht lesen von der Swiss Re, der ist sehr lang, also vielleicht lohnt es sich auch. Also jedenfalls, man könnte ja sagen, also wenn jemand so viel Steuern zahlt, also das geht in Millionenbereich, dann könnte er eigentlich auch mitreden. Findet Sie nicht? Also,
Wie meinen Sie mitreden? Also ich darf ja mitreden, wie jeder andere Bürger, aber es gibt ja keinen Grund, wieso ich soll mehr mitreden als jeder andere Bürger. Ich habe einfach eine Stimme, und wie alle anderen. Du ja, oder? Der demokratische Prozess.
Also Sie sind zufrieden mit dem Brief. Ich werde jetzt... Also ich finde es auch eine gute Geste, aber ich könnte jetzt zum Beispiel mal einen Test machen, also alle Winterthur, die so einen Brief bekommen, die heute Abend da sind, sollten die Hand aufstrecken. Also es gibt wahrscheinlich noch ein paar, aber ich glaube, sie sind wirklich eine Ausnahme, und das finde ich also toll, ja, dass sie das so hinnehmen. Sie sind aber jemand auch, wo, sie engagieren sich zu Winterthur, dass, Sie begleiten Projekte zusammen mit ihrer Frau. Ich weiß von einem Projekt, das sie unterstützt oder unterstützt haben, das heisst Schrittweise. Worum geht es da?
Das ist ein spannendes Projekt. Das ist, wir haben ein bisschen Sachen gesucht, natürlich. Es ist gar nicht so einfach. Oder? Man meint, ja, jetzt wollen wir mal etwas machen, und dann haben wir wahrscheinlich ein Jahr gehabt, bis wir etwas gefunden haben. Und das Projekt ist sehr spannend, weil viele Kinder wachsen in Winterthur auf ohne Spiele, oder? Ohne Anregung. Die sind den ganzen Tag vor dem Fernseher oder machen Spiele. Und die Organisation schickt Leute zu diesen Personenheiten, zu diesen Müttern, Kindern, und zeigt ihnen, wie man spielen kann, wie man sich anregen kann mit Spielen, mit verschiedenen Sachen. Und ich denke, wenn man dann das weiterdenkt, wie das dann endet, ist das natürlich eine extrem gute Frühprävention. Um das zu verhindern, oder? Dass die Kinder alle nur vom Fernsehen sind und digital beschäftigt sind und das zeigen, oder? Weil das ist natürlich häufig auch von anderen Kulturen, ist das so. Und das hat uns eigentlich gut gefallen, wenn man den Sinn und Zweck sieht von dieser Organisation.
Also ich möchte natürlich verhindern, dass nachher da Schlangen sich bilden und man quasi bei Ihnen noch etwas Projekt feilbieten. Aber Sie haben gesagt, Sie haben Mühe gehabt, da eigentlich etwas zu finden. Wieso?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin schon sehr lange in Afrika engagiert, in einem Dorf, das ich besucht habe, wo ich kennt habe und so. Das war so mein Hauptpunkt gewesen. Aber meine Frau hat gesagt, ja, wäre gut oder da, lokal, da gibt es ja auch Leute, die Probleme haben. Und dann hören wir auch zwischendrin. Wir haben auch Freunde, die Sozialarbeiter sind oder gewesen sind und erzählen, wie das gewesen ist. Und dann eben gibt es manchmal herzzerreissende Fälle, oder, wo, weiss ich, als Kind überhaupt nicht in die Ferien oder gerne ein Pult hätten und nichts haben, die heißen. Ganz praktische, direkte Sachen. Aber im Sozialamt wird Ihnen niemand helfen, oder? Also Ihnen etwas geben. Also, es ist total Datenschutz, alles. Und Sie kommen eigentlich nicht an etwas, wo Sie direkt helfen können. Und natürlich haben wir natürlich unsere Präferenz, was Projekte anbelangt. Es gibt dann vielleicht Projekte, wo ich finde, okay, das ist ein Projekt, das in einer Wohlstandsgesellschaft vielleicht noch schön ist, aber das, ich sehe nicht den unmittelbaren Nutzen, oder? Das ist schon der Mensch und glaub, vor allem Kind wäre im Vordergrund bei uns. Also, ja, das war schwierig. Mhm. Zum Beispiel das Museum finde ich lässig, das wir haben. Ich war viel mit den Kindern, also haben wir das unterstützt. Mir gefällt es auch, dass die Stadt, wahrscheinlich gefällt das der wenigsten, aber ich finde das noch gut, dass die Stadt aus dem Spardruck aus auch gewisse Sachen sagt, okay, wenn es Sponsoren gibt, dann machen sie das. Hat da also aus Zürcher Sicht lustige Skandal gegeben um die Bänke überall, die abmontiert worden sind. Und dann hat die Stadt gesagt, ja gut, jeder, der irgendwie einen Betrag zahlt, der kann so eins adoptieren für 5 Jahre. Das finde ich super, haben wir eins adoptiert. Ja. Und Volière haben es auch keinen Stutz mehr gehabt, da haben wir dort also, wir haben noch Mitglied von der Volière und so. Also ich finde es immer nicht schlecht, weil dann können sich die Leute bei ganz konkreten Sachen mithelfen. Ist ja allen bewusst, das kostet auch etwas und so, und da gibt es ein bisschen den Druck. Und ich finde es echt falsch, wenn eine Stadt das Gefühl hat, sie muss alles zahlen für alle und überall. Und also in diesen Zeiten, wo wir sind, muss man sparen, und wir sind entsprechend bereit, uns zu engagieren bei solchen Sachen.
Also da herzlichen Dank. Das ist natürlich, eben, ich denke, andere gehen einen anderen Weg. Die versuchen dann genau das, vielleicht die Bodenhaftung, wenn ich mal so sagen darf, genau eigentlich irgendwo abzugeben und entschweben sozusagen in andere Sphären.
Sie müssen natürlich sehen, oder, dass das passiert den Leuten in so Positionen. Oder? Wenn sie, das würde jedem passieren. Wenn sie plötzlich ganz viele Leute um sie herum haben, die sagen, das ist super. Die es nicht gut finden, sagen, sie sind schon lange nicht mehr. Sie werden überall rumgefahren und sie fliegen überall umeinander und sie treffen da wichtige Personen. Das ist ja wie Gift. Oder? Das nimmt dann ein bisschen von ihnen Besitz oder kann von ihnen Besitz nehmen. Und das tut es auch bei vielen verändert den Charakter. Und ich glaube, das kann man nur abwehren, wenn man sich dessen total total bewusst ist, oder? Jeder Minute, die passiert. Und eben dann wirklich sehr aktiv versucht, das Gegengewicht zu setzen. Und wenn sie das nicht machen, dann zieht sie einfach rein, oder? Oder viel Charaktere zieht sie rein. Das haben wir, ich habe es auch schon viel gesehen.
Ja, das mit ihrer Erziehung zu tun, also irgendwie, wie sie aufgewachsen sind, das Wertekanon und ja, dass sie nicht abheben und oder haben sie ihre Frau als Coach,
die
ihr
ab und zu sagen? Ich denke, Erziehung und Frau. Gut. Frau und Erziehung.
Ja. Ich lasse es mal so stehen. Also ich wollte vielleicht ein bisschen auf eine andere, nochmal von Ihrem Persönlichen, nochmal auf eine so ein bisschen übergeordnete Ebene kommen. Mich interessiert das Thema Risiken. Es ist einfach natürlich Ihr Geschäft. Und wir wissen, die Welt ist voller Risiken. Und wenn jemand etwas weiss über Risiken, sind Sie es. Oder Ihr Unternehmen. Jetzt Stichwort Klimawandel und die Folgen davon. Also ich weiss, der Satz von Nicholas Stern vor etwa 10 Jahren hat mich elektrifiziert, wo er gesagt hat, also es ist ein Ökonom und ein Präsidentenberater, der hat vor über 10 Jahren gesagt, nichts tun kommt teurer. Und Swiss Re hat bereits vor 3 Jahrzehnten eine Studie veröffentlicht zu den Folgen der klimatischen Veränderung. Würden Sie das Zitat von Nicholas Stern, würden Sie das unterschreiben oder sehen Sie das anders?
Ich würde sagen, wahrscheinlich. Ja. Ich bin Wissenschaftler, oder? Und ich muss das vielleicht erklären. Es ist natürlich so, dass Sie bei solchen Sachen können Sie nur von Wahrscheinlichkeiten reden, oder? Wie bei Klimawandel. Und ich würde sagen, wenn man alle Fakten analysiert, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir jetzt in einer Phase von Klimawandel sind. Nicht 100% sicher. Weil was sicher ist, ist, dass CO2 in der Atmosphäre zunimmt. Das kann man ja messen. Aber es ist ein Gas, das so einen Effekt könnte haben, aber sehr dünn ist. Und das hat sich jetzt, die Konzentration ist heute schon höher als in den letzten 700.000 Jahren. Und man vermutet, aufgrund von Modellen, dass das müsste die Umwelt erwärmen. Die Beobachtung von der Erwärmung ist bis vor kurzem nicht so klar gewesen. Viele Wissenschaftler haben das ja falsch vorausgesagt. Oder? Man hat gesagt, jetzt geht es sofort rauf und das ist dann nichts passiert. Darum sind dann Gegner wiedergekommen und gesagt, es ist alles zu gut aus, falsch. Dann machen wir wieder Gegenhypothese und so. Also ich würde sagen, sehr lange war die Kommunikation zum Klimawandel von Wissenschaftlern getrieben, die das korrekt gesagt haben, mit Wahrscheinlichkeit und so weiter. Und aus meiner Sicht, der wissenschaftlichen Sicht, ist, es ist wahrscheinlich keine gute Idee, unsere Atmosphärenzusammensetzung zu ändern. Ja, das würde ich auf jeden Fall verhindern, egal ob man jetzt 100% sicher ist oder nicht. Ich habe mich dann damals sehr engagiert, schon als Chief Risk Officer, bei der UNO, überall, weil damals haben die Leute noch gar nicht geglaubt. Und wir waren nur mässig erfolgreich gewesen. Und dann sind die Lauten gekommen, oder, die gesagt haben, nein, das ist Katastrophe, jetzt auch gerade die Welt unter alles, riesen Film gemacht haben. Mit dem kann ich mich nicht identifizieren als Wissenschaftler. Aber sie sind ein bisschen erfolgreicher gewesen.
Ein Inconvenient Truth, meinen Sie?
Zum Beispiel. Ja. Und es ist sehr laut geworden, mit sehr starken Claims. Man hat auch in dem Bericht von der Weltklimaorganisation hat man angefangen, nicht mehr Fakten aufzulisten, sondern was irgendwelche NGOs geschrieben haben. Und das ist für uns, mit dem kann ich nicht dahinterstehen. Und dann ist prompt natürlich Retourkutsche gekommen, oder? Dass dann irgendwann nicht genau so gekommen ist. Sie haben Kredibilität verloren, es ist rausgekommen. Und dann muss man jetzt eigentlich immer noch, oder, mit dem Problem konfrontiert sein, dass gewisse Leute finden, ja, das gibt es gar nicht, oder das ist nichts, oder? Was eigentlich nicht wahrscheinlich ist, oder? Wahrscheinlich ist, dass es etwas ist. Und natürlich all wir, die da in den Bergen sind, überall, wir sehen ja gewisse Zeichen, oder, dass Gletscher schmelzen und so. Das einzige Problem dort ist, wir sehen einfach das über eine gewisse Periode, 30, 40 Jahre. Und wenn man natürlich 10'000 Jahre zurückgeht, ist es auf und runter gegangen. Aber wie gesagt, ich würde sagen, es ist immer noch eines der grösseren Probleme, die wir haben. Und man muss, ich bin natürlich auch der Meinung, man muss handeln und versuchen zu verhindern, dass wir unsere eigene Atmosphäre ändern. Weil die Welt ist voll von Mechanismen, wo zum Beispiel lange nichts passiert und plötzlich kippt es. Das gibt es ja immer in der Natur. Und wir verstehen es einfach noch zu wenig, aber es kann alles Mögliche passieren. Von dem her absolut. Oder? Ich würde nur sagen, viele von denen, was passiert ist, also wir haben uns ziemlich zurückgezogen aus dem Dialog, weil es einfach nur noch schwarz-weiß ist und schwierig für mich.
Also, einigen wir uns vielleicht mal darauf, dass einfach quasi die Zusammensetzung von der Atmosphäre sich verändert. Und das hat Folgen. Und diese Folgen sehen wir in der Schweiz und wir sehen sie auch weltweit. Und ich meine, da ist es ja so, dass es eben, Sie haben gesagt, es hat schon Studien von 30 Jahren gegeben, dass da die Häufigkeit von gewissen Vorkommnissen sich quasi zunimmt. Das heisst, dass Schadenssummen nehmen zu. Und das hat natürlich einen Effekt auf das Geschäft von der Rückversicherung.
Ja, das ist, eben, das ist nicht ganz korrekt. Oder? Die Schäden nehmen zu. Aber das liegt daran, dass Leute schöne Villen haben in Miami. Also die Wertekonzentration ist der Auslöser. Aber aufgrund von der Heftigkeit oder Frequenz der Schäden kann man noch nichts sagen. Also da kann man gar nichts sagen. Da hat man so wenig Datenpunkte. Da kann man vielleicht die 100 Jahre zurückschauen und sagen, das war der Anfang von einem Trend. Aber man muss immer aufpassen, wenn die Statistiken, die das Wissen anschaut, die Schäden werden immer grösser. Aber das liegt daran, dass vor 50 Jahren in Florida nichts gehabt, oder? Also nichts Vergleichbares. Und heute sind es Yachten und alles. Das heisst, wenn die gleichen Sachen dort passieren, dann gibt es viel, viel grössere Schäden.
Also gibt es andere grosse Risiken, die Swiss Re sehr genau beobachtet? Wo ortet sie grosse Risiken?
Also das, was das ist interessant, oder die Perzeption der Risiken in der Bevölkerung oder in der menschlichen Psyche hat ja nicht viel zu tun mit den echten Risiken. Das kennen wir ja alle. Man kennt ja die Vorurteile, die wir haben und die Falschprogrammierungen. Das heisst, die Menschen haben extrem Angst vor Sachen, die gross sind, viele aufs Mal sterben. Und wenn ganz viel ganz langsam sterben, dann merkt das niemand oder macht niemandem Angst. Also zum Beispiel in der Schweiz sterben dieses Jahr, was sind es, 300, 400 Leute im Personenverkehr. Ich höre nichts, interessiert niemand. Wenn die Leute am gleichen Tag in der gleichen Stunde sterben würden, dann wäre das ein Riesendrama. Dann hätten wir einen Krieg gegen Autos, und zwar morgen. Ja. Und das ist das Gleiche, oder? Für die Leute spielt das keine Rolle, ob sie am gleichen Tag sterben. Aber das zeigt, wie total verzerrt unsere Wahrnehmungen sind, was Risiken anbelangt. Und darum sind gewisse Risiken, die Leute sehen, das ist extrem gross. Die sehen wir, also Wahrscheinlichkeit sehr klein und andere sind grösser. Das, was ich eher als gross empfinde, also das ist ein grosses Risiko, ist Pandemie. Ja. Also Grippe ist immer noch ja nicht heilbar wirklich. Und wir haben ja 1918 eine Grippe-Pandemie gehabt, wo etwa 40 Millionen Leute gestorben sind auf der Welt. Es sind auch Leute in der Schweiz gestorben, viele in der Schweiz gestorben. Und wenn das heute passiert, sind wir immer noch nicht gewappnet. Es gibt nichts. Das heisst, die ganze Angst, die viele als Panik angeschaut haben bei der Schweinegrippe, ich würde sagen, dort hat man sehr gut reagiert. Oder? Also das ist, der Bevölkerung hat das Gefühl, ja, und so, das ist alles übertrieben, aber das ist nicht übertrieben gewesen. Das ist sehr gut, dass wir das mal durchexerziert haben, dass wir auch schauen, wie schnell es geht, bis wir wirklich eine Impfung hat, oder? Das ist ja dann die Lösung, aber das geht etwa 6 Monate. Wenn man das schnell vorübergeht, ist das schlimm. Also das ist etwas, was nicht in den Köpfen ist, aber das ist wirklich, das macht wirklich Sorgen. Was natürlich auch ist aus meiner Sicht, ist die, das ist mehr das Finanzrisiko, ist die ganze alternde Bevölkerung. Also die Pensionskassensysteme und so weiter, also generell die Defizite von den westlichen Staaten, die werden nur zunehmen jetzt in nächster Zeit.
Was ist denn die Folge von dem? Also Unruhe oder?
Ja, irgendwann kollabiert das System. Also irgendwann muss es Änderungen geben, zum Beispiel im Pensionssystem. Das ist unvermeidbar. Wenn Sie die heutige Zusammensetzung von Deutschland oder England anschauen, Sie kennen ja alle Alterskategorien und Sie projizieren das früher mit allen Versprechungen, die man gemacht hat. Da gab die Verschuldung von England auf 300-400% vom GDP auf. Und heute ist es bei 100, also vervierfacht. Und das kann England nicht tragen, dann kollabiert die Währung. Das heisst, irgendwann ist der Bruch, oder? Muss man die Versprechen, die man gegeben hat, der Bevölkerung ändern. Und das ist keine sehr unsichere Rechnung, oder? Also es gibt nicht so viel Unsicherheit, weil Sie kennen ja schon heute, wie viel Einjährige es gibt in England. Und das ist innerhalb von etwa 30, 40 Jahren. Und dort sehe ich einfach den extremen Widerwillen, das einzusehen. Ja, da passiert extrem wenig. Also Stichwort Pensionsreform in der Schweiz. Fakten scheinen niemand zu interessieren. Aber es ist das gesehen, ich als grosses Risiko für die Schweiz. Wirklich grosses Risiko. Ja.
Also das bringt mich eigentlich an noch einen Punkt, wo ich komme vielleicht nochmal zurück kurz auf die ganze Thematik. Sie haben ja am Anfang mal gesagt, sie würde gerne zu einer NGO gehen. Es würde mich gerne natürlich jetzt würde mich sehr interessieren, natürlich zu welchem. Vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt da sagen, aber vielleicht finden wir es noch raus. Aber jedenfalls unter dem Leitwort Unfriend Coal Coalition wird die Swissery von führenden Umweltorganisationen angeprangert, nach wie vor Kohlekraftwerke zu versichern und auch Ölsandprojekte und in Ölsandprojekte zu investieren. Mich würde noch kurz interessieren, was Sie dazu sagen. Und die haben Sie auch unter Druck gesetzt. Also fühlt sich da Swissery auch so, sage jetzt mal, fast erpresst. Also ich habe das das Schreiben, was man von der Swissery verlangt, bis glaube ich, Ende Oktober. Also ja, dass man da aufhört, Kohlekraftwerke zum Beispiel zu versichern.
Ja, das ist noch die Ironie vom Schicksal. Das, ich kann wieder zu einer NGO gehen und jetzt werden wir von NGOs unter Druck gesetzt. Grundsätzlich kann sich eine Firma so nicht einfach übernehmen, was jeder meint. Jeder hat natürlich seine Meinung, dass die versuchen, Druck aufzusetzen. Das ist okay, wir sind in einer Zivilgesellschaft, das hat viele Kräfte. Wir müssen machen, was wir für richtig empfinden. Oder? Für den langen Zeithorizont, wo die Swissery weiter operieren muss auf dieser Welt. Und wir haben natürlich selber, nachdem wir gesagt haben, Klimawandel ist etwas, haben wir sehr viel gemacht. Oder? Wir haben die eigene CO2 auf Null gebracht, den Rest haben wir noch eingekauft und so, schon sehr früh. Wir haben Produkte, wir haben Windfarmen unterstützt, wir haben extrem viel gemacht. Das Jahr sind wir zum Schluss gekommen, dass wir alle Investments, die wir haben, das sind etwa 130 Milliarden Dollar, umstellen auf die ESG-Benchmark. Das heisst, es gibt Leute, die in dieser Beruf sind, sagen, was ist quasi verantwortlich und was wird lang da bleiben. Und die definieren das dann. Das ist von einem Index definiert. Und wir haben gesagt, alle unsere Investments müssen auf das gehen. Das ist ein sehr radikaler Schritt. Wir haben das gemacht und unsere Investoren sind okay gewesen mit dem, weil wir gezeigt haben, dass man eigentlich, wenn man das über die letzten 5 Jahre anschaut, dass ein gutes Investment war. Oder sie verlieren nichts. Sie verlieren ein bisschen Rendite, aber auch Volatilität und Gesamtbild ist das eine gute Sache. Also machen wir das. Und bei der Versicherung, dann wird quasi gefordert, jetzt müssen wir alle aufhören, Kohlekraftwerke auf der Welt zu versichern. Das geht natürlich überhaupt nicht, oder? Wir versuchen ja die Länder, die es gibt, die auf dem Pfad sind, zu begleiten, oder? Das heisst, sie werden müssen eines Tages kein Kohlekraftwerk mehr haben. Aber wenn sie heute aufhören, die Kohlekraftwerke in Deutschland zu versichern, die können gar nicht operieren, dann gehen sie zu, da gibt es keinen Strom, dann sterben die Leute. Ja. Also, Sie müssen mal realisieren, Strom ist Leben. Ohne Strom ist keins. Sie können nichts machen. Da läuft kein Spital, nichts. Oder? Und wenn natürlich 50% vom Strom von der Kohlekraftwerk kommen und sie sagen, ja, das geht gar nicht, alles abstellen sofort, dann ist das total verantwortungslos. Oder? Mhm. Aber als NGO kann man das vielleicht fordern, weil man weiss, das wird eh nicht gemacht. Oder? Also das heisst, wir müssen einen Weg finden. Es gibt gewisse sind vielleicht neue Projekte, die man nicht unterstützen und so weiter. Also wir haben ja schon Policies, wir arbeiten daran. Also der Druck ist von dem her nicht schlecht, oder? Aber wir müssen natürlich verantwortlich ethisch handeln. Wir müssen wissen, was kann man wirklich machen, wenn man alles balanciert. Ja? Und wir können nicht einfach übernehmen, was ein paar Ideologen da haben. Weil wenn man das wirklich machen würde, würde das ganz schlimme Folgen haben.
Aber man kann sich vorstellen, dass eines von diesen NGOs, die jetzt in dieser Coalition ist, wahrscheinlich der NGO ist, wo sie gerne hingegangen wären.
Ja, ich glaube nicht.
Okay. Gut, dann hätten wir das geklärt.
Ich habe zwischendrin bei der Swissery. Swissery ist auch eine Art NGO, oder? Wir verdienen etwas, aber wir machen zum Teil mehr als NGOs, oder? Wir haben Millionen von Farmen in Afrika, die Mikroinsurance machen, also wo Versicherungen angeschlossen sind. Wir haben extrem viel entwickelt zusammen mit Regierungen, die dann Versicherungen installieren, die zum Teil Regierungen Versicherungen zahlen und so. Und zwischendrin bin ich ein paar Jahre bei der Swissery gewesen, wo wir keinen Profit gemacht haben. Da habe ich gesagt, ja, jetzt arbeite ich für eine Non-Profit-Organisation. Das habe ich auch noch gehabt. Das ist nicht so lustig, aber das ist auch zwischendrin gewesen. Und ich glaube, unterdessen bin ich vielleicht auch ein bisschen weniger naiv. Oder? Damals im Idealismus habe ich gedacht, ja, NGO ist das Größte. Das sind alle die guten Menschen. Und dann im Business, das sind die schlechten Menschen. Und so denke ich mal, wenn man jung ist zum Teil. Und Unterdessen habe ich viele von den NGOs kennengelernt. Oder? Und ich habe unterdessen natürlich meinen Idealismus ein bisschen abgelegt. Oder? Weil eine Firma ist so kontrolliert von Investoren, vom Board, von AGM, von Kontrolleuren und so weiter, dass das wahrscheinlich eine von der Orte ist auf der Welt, wo am wenigsten schlechte Sachen passieren. Im Vergleich zu einer Regierung ist auch ein bisschen kontrolliert. Und bei NGOs hat es sehr, sehr wenig Kontrolle. Das heißt, NGOs kann ein bisschen machen, was sie will. Und die sind auch sehr intransparent. Die tun Gelder anwerben. Wenn sie zu wenig Gelder haben, dann hören sie Leute an, die Gelder anwerben, die selber ein Drittel behalten. Es gibt auch die Küngelet und so. Also, was ich unterdessen alles gesehen habe, bei NGOs gibt mir natürlich schon zu denken. Ich bin nicht einfach pauschal negativ. Ich sage nur, ich sehe ein grundsätzliches Problem von mangelnden Kontrollmechanismen auch bei einer NGO. Und ich bin unterdessen eigentlich der Auffassung, dass das Business, wenn es gut geführt ist und das Richtige macht, eigentlich mehr kann bewirken in der Welt als eine NGO. Oder? Wenn zwischen mit dem Power von der Swiss Re, wir gehen in Kenia, wir gehen zum Präsidenten, wir sagen so, jetzt helfen wir die jetzt versichern. Und dann werden eine halbe Million Leute versichert, Bauern auf ihren Höfen und so. Und dann, wenn etwas passiert, was auch jetzt passiert ist, dann werden die ausgezahlt. Also letztendlich, wenn ein gewisser Profit fließt, dann ist wie mehr Energie drin, dann können sie skalieren, dann wird es gross und so weiter. Und ich glaube, NGO braucht es vor allem am Anfang, wenn es das noch nicht hat, oder in einem Ort, wo kein Business ist oder was schwierig ist. Aber ich bin jetzt da durchaus Idealist. Ich glaube, das Business kann sehr viel Gutes bewirken.
Also es wäre sicher spannend, mal in einem Streitgespräch mit dem Chef von Greenpeace zu hören. Ja, bevor ich nachher auch Ihnen noch die Gelegenheit gebe, dass Sie Fragen stellen können, habe ich eigentlich eine Frage genommen, also so ein bisschen eine letzte. Es ist so, dass mir ist aufgefallen, das ist vielleicht auch ein bisschen erkrankt als ehemaliger Journalist, dass wir sind eigentlich nicht so oft in den Medien. Also ich habe nicht so viel gefunden. Es gibt ja die viele Manager, die dann in der Bilanz vorkommen und Interviews geben, eben im Wall Street Journal und bei CNN und BBC und so weiter. Machen Sie das bewusst?
Ja. Ich glaube, ich als Charakter bin eher introvertiert und medienscheuch. Ich sehe überhaupt keinen Benefit für mich, in den Medien zu sein. Also ich schrecke eher davon ab. Oder? Sie wissen, kennen es auch, wie es läuft. Oder? Also am besten, entweder schreiben sie einem gut, dass es nachher negativ sein kann, oder sie machen einfach gerade einen schlechten Artikel. Und da gibt es auch sehr wenig Kontrollen. Oder? Das ist auch einer von den Orten, wo man ein bisschen machen kann, was man will. Und von dem her... ich würde am liebsten gar nicht. Jetzt ist es natürlich so, dass eine Firma wie Swiss Re, Mitarbeiter, Kunden und so weiter, haben ein gewisses Bedürfnis, oder? Und das heisst, ich werde ein bisschen mehr machen müssen. Einfach mal das erste Jahr rausgeholt, dass ich nicht viel muss extern machen. Ich glaube, es wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr müssen sein. Aber es ist nicht meine Präferenz.
Aber es ist natürlich eben auch ein Unternehmen, das das eigentlich natürlich einfordert. Weil sie sind
ja, letztendlich bin ich einfach angestellt von dem Unternehmen. Oder? Wenn das Unternehmen sagt, sie würden gerne, dann muss ich das machen.
Sie repräsentieren das auch. Und da ist natürlich der Wunsch sicher auch da, dass man natürlich über die Firma das Gesicht bekommt. Und das kommt natürlich, kommt dann sympathisch über. Und dann ist man auch der Firma gegenüber vielleicht gut eingestellt. Aber es ist sicher, manchmal haben sie auch sicher auch... gibt es einen Erklärungsbedarf, eben, dass man sich muss erklären als Firma und das braucht ein Gesicht, eine Person. Meistens muss dann der Chef vorne anstehen. Aber ich habe mir noch etwas anderes überlegt, wieso Sie das vielleicht nicht so, weil ich habe jetzt das Gefühl, dass Sie introvertiert wirken. Es ist vielleicht auch ein Selbstschutz.
Sicher. Also ich denke, ich war als Kind extrem introvertiert. Ich gehöre technisch gesehen zu den Forced Extroverts, das heisst irgendwie die gezwungenen, erzwungenen Extravertierten. Das kommt mehr vom Job und von dem, was man muss machen. Ja, ich denke schon, dass ich wäre sicher ein bisschen sozusagen paranoid, was das anbelangt. Oder? Weil ich kenne Journalisten und ich sehe ein bisschen Motivation. Wenn ich ein Journalist wäre, würde ich auch gerne eine knackige Story bringen. Und wenn es langweilig ist und so, da habe ich kein Interesse. Also ich sehe vor allem das. Und ja, ich habe Familie, ich habe Kinder und so weiter. Ich habe jetzt nicht so Lust, dass Artikel diskutiert werden in der Schule, bei den Kindern und so. Also ja, da ist sicher ein gewisser Selbstschutz dabei.
Ja, ich meine, sie haben ja auch, ich sage jetzt mal, es ist ein Privileg, dass sie da einfach können, sich frei bewegen können. Und es fällt eigentlich niemandem auf, dass da der Chef von der zweitgrössten Rückversicherungsgesellschaft von der Welt einfach normal geht posten am Samstag in der Merkasse. Und die Kinder gehen einfach in die Schule. Und das ist natürlich ein, ja, das ist auch sehr viel wert. Und das schätzen sie.
Ja, sehr. Ja. Das, also in der Schweiz generell ist das so und natürlich gerade im Winterthur ist das super. Ich hoffe, ich habe das heute nicht ruiniert, heute Abend.
Ja, das müssen Sie nachher, können Sie dann den ersten Lackmustest machen, indem Sie das Publikum fragen. Aber ja, ich möchte sehr, sehr gerne die Runde eröffnen. Also wir haben jetzt so ein bisschen Tour d'Horizon gemacht und vielleicht haben Sie zum einen oder anderen Punkt auch noch eine Frage oder auch noch etwas ganz anderes, was Ihnen ja, auf der Zunge liegt. Bitte.
Was bedeutet für Sie heutzutage der chinesische Markt?
China ist sehr gross. Ich glaube, der drittgrößte Markt, den wir haben. Ich bin jedes Jahr da, seit etwa 7 Jahren. Und wenn ich das lange, da würde ich wahrscheinlich, könnte ich jetzt eine halbe Stunde drüber reden. Aber ich bin sehr fasziniert, was dort abgeht, wie das läuft. Ist sehr komplex. Ich glaube, wir haben sehr viele Vorurteile da, gegenüber was dann dort abläuft. Ich bin fasziniert. Ist sicher nicht alles gut oder schön, was dort abläuft. Aber man muss sagen, ich bin sehr beeindruckt über gewisse Aspekte. Und ich glaube, Swissfee ist dort extrem gut positioniert halt, oder? Weil wir die Leute kennen, sehr viel geholfen haben. Wir hatten 56 das erste Office in Hongkong, 94 haben wir es in Beijing, Peking, haben wir das aufgemacht und wir haben eigentlich bis jetzt auch Profit rausgezogen. Also, ja. Ich würde ein bisschen länger brauchen, ich bin ein bisschen ein Enthusiast dort.
Ja, also du wählst, Karin.
Ja, ja. Ich habe zwei Fragen zu Folgendes da. Ist bei der Swiss Re da, zum Beispiel Cyberversicherung da, ist das auch ein Thema? Weil es wird doch immer wichtiger. Eben, Sie haben gesagt, was sind das alles für Risiken, Pandemie, aber Cyber ist sicher auch. Und das Zweite, was ich noch frage, ist Folgendes da. Könnte wieder mal so etwas passieren, wie vor, ich weiss nicht, etwa 15 Jahren mal passiert ist, wo ja die Swiss Re mal fast pleite gegangen ist, da, wo ja der Warren Buffett hat müssen unterstützen. Ist das theoretisch möglich, dass das wieder mal passieren würde?
Also beide Fragen hintereinander. Cyber zuerst. Cyber ist ein riesiges Risiko, wird immer grösser. Aus meiner persönlichen Sicht schwer versicherbar oder gar nicht versicherbar. Und der Grund liegt daran, dass wenn Sie das einfach versichern, bei Firmen jetzt zum Beispiel, dass es akkumuliert. Also wenn gewisse Sachen passieren, also wenn zum Beispiel Cloud angegriffen wird oder wenn es ein Virus ist oder so, dann betrifft es alle gleichzeitig und dann haben sie keine Diversifikation unter den Leuten, die sie haben, die Policies, die sie geschrieben haben, und sie müssen alle auszahlen maximal. Und das ist eigentlich, heisst eigentlich, es ist nicht versicherbar. Ich bin trotzdem angeboten von Erstversicherern, weil das einfach noch nicht passiert ist. Aber aus meiner Sicht wird das in Tränen enden. Weil es ist sehr klar, dass heute die grossen Regierungen untereinander, also sprich Russland, China und USA, ihre kritische Infrastruktur könnten teilweise ausschalten. Und das hat Todesfolge, oder? Also katastrophale Folgen, weil heute alles vernetzt ist. Man hat alles angestellt irgendwie. Ich bin da eher, und das ist, nachdem ich mit vielen Experten geredet habe in dem Bereich, wir sind sehr zurückhaltend, Swiss ist sehr zurückhaltend. Aber ja, schön zu sagen, ich hätte ein super neues Gebiet da, aber solange sie eben die das Problem haben, dass es so ein riesen Ereignis könnte geben, wo uns pleite könnten machen, können wir da nicht groß einsteigen. Die zweite Frage ist, das ist 2009 oder so, also, ist nicht 15 Jahre her, ist weniger lang her. Dort hat man viel, das ist die externe Perzeption, dass wir fast pleite gegangen sind. Also faktisch ist es nicht so gewesen, aber das ist die Perzeption gewesen und der Aktienpreis ist auch sehr stark abgegangen. Und typischerweise sind die Sachen zu tun mit dem Risiko, was sie auf der Anlageseite haben. Weil auf der anderen Seite, Hurricanes und so weiter, kann man es relativ gut kontrollieren, aber die Prämien müssen wir ja irgendwo investieren. Das ist mir gezwungen. Und die Märkte sind alle so untereinander korreliert. Das heisst, es kann passieren, dass sowohl Aktien runtergehen, wie auch Anleihen runtergehen und so weiter. Wir haben damals sehr viel höhere Risiken gehabt auf dieser Seite und entsprechend tief ist es runtergegangen dort. Und dann hat es plötzlich die Unsicherheit gewesen bei den Investoren, ja, wie schlimm ist das, wie weit kann das noch runtergehen und so weiter. Auch bei gewissen sozusagen exotischen Assets, die wir hatten. Und insofern haben wir heute eigentlich nur noch ganz, ganz langweilige Anlagen. Oder? Wir haben nur noch ganz wenig Aktien, ein bisschen viel halt risikofreie Anlagen, die halt keine Zinsen mehr abwerfen und Corporate Bonds. Finanzmarktrisiken sind aber immer noch das grösste Risiko. Oder? Also das heisst, so schlimm wie damals, das heisst, mehr drauf, weil wir mehr Risiko haben auf der Anlagenseite. Heute haben wir etwas weniger als Konkurrenz. Aber wenn wirklich die ganzen Märkte runtergehen, gibt es sehr grosse Verluste. Und das wissen uns Investoren auch. Oder? Wir zeigen auch, wie viel das wäre, wenn was passieren würde. Und da kann man nicht, also wir müssen es anlegen irgendwo und kann alles Mögliche passieren. Also ich würde sagen, es ist immer noch, die Anlagenseite ist immer noch das grösste Risiko. Der Unterschied ist, dass wir heute wahrscheinlich weniger haben als unsere Konkurrenz.
Ich habe auch zwei Fragen. Und zwar, wann kommen die Rückversicherungen eigentlich zum Zahlen? Wenn der erste Versicherer irgendwie einen Konkurs geht oder wenn die Risiken sehr hoch sind oder ist da irgendein Schlüssel abgemacht? Und die zweite Frage ist, sind Sie als Rückversicherer auch nochmal rückversichert?
Ja, so bei der ersten ist es so, dass ein Erstversicherer zum Beispiel sagt, also bis 1 Milliarde Naturkatastrophe kann ich selber tragen, ich habe auch selber Bilanz und von 1 Milliarde bis 3 Milliarden möchte ich Rückversicherung kaufen und das tut er dann so kaufen und dann geht das genau so ab. Das heißt, man muss dann abwarten, wenn es ein Ereignis ist, bis die erste Milliarde durch ist und ab dann zahlt er mir. Das ist also ein typisches Konstrukt. Also das müssen Sie sich überlegen und das ist natürlich, bevor Sie pleite gehen, das ist der Witz von Rückversicherung, dass die Firmen nachher können, weiter operieren. Wir kaufen ganz, ganz wenig Schutz. Es wäre ein bisschen witzlos. Es hat mal eine Zeit gegeben, glaube ich, in den 60er, 70er Jahren, wo jeder rückversichert. Am Schluss ist niemand rausgekommen, wer hat noch was und was kommt zuerst. Und aus dem hat man gelernt. Das ist eigentlich sehr, es hört eigentlich mehr oder weniger bei den grossen Rückversicherern auf. Man hat ein bisschen etwas, aber dann stellt man immer sicher, dass es sehr klar definiert ist und dass man nicht in die Spirale kommt, wo man nicht mehr weiss, wer jetzt zuerst muss zahlen.
Wenn jetzt eben die 3 Milliarden, wenn jetzt die überschossen wird.
Ja, dann zahlt wieder der Erstversicherer. Ja.
Dann geht der Konkurs.
Ja, also wenn es riesig ist und hat zu wenig Rückversicherung gekauft, ja, dann geht der Konkurs, ja. Ist auch schon passiert.
Wie beurteilen Sie momentan das aktuelle Prämienumfeld? Für Erstversicherer und auch für Rückversicherungen. Es ist ja immer so ein bisschen, verschiedene Faktoren spielen da eine Rolle, die Angst, was für Schadenfälle sind sehr, sehr aktuell etc. Da gehen die Prämien in der Tendenz eher rauf. Und wenn nichts passiert, dann sind auch die Versicherten nicht bereit, etwas dafür zu zahlen. Wie ist derzeit das Umfeld? Ist das eher interessant für eine Rückversicherung, also für die Swiss Re, oder eher weniger interessant?
Ja, es ist sehr zyklisch und das hängt nicht so mit den Befindlichkeiten zusammen, sondern mehr, wie viel Kapital hat es im Markt. Also typischerweise ist es, als ich bei der Swiss schon reingekommen bin, sind wir in einem Tief gewesen, weil da ist ja lange nichts mehr passiert gewesen. Und dann ist Lothar Martin gekommen, das hat es nicht ganz, also die zwei Stürme, oder? Hat es noch nicht ganz können aufdrängen. Und dann ist 9-11 gekommen, World Trade Center. Und das hat natürlich, dann sind die Preise massiv aufgegangen, weil alle haben Angst gehabt, niemand hat gewusst, kann ich das Kapital noch einsetzen. Und umgekehrt, jeder erst für sich hat Angst gehabt, wenn mir das passiert, ich muss mehr Rückversicherung kaufen. Oder? Das ist immer ein bisschen Nachfrage und wie viel da ist. Und das hat dann lange angehalten und jetzt sind wir wieder in einer Phase, wo es durchab geht. Oder? Seit jetzt 3-4 Jahren geht es durchab. Und das ist eine von der frustrierenden Sachen für mich, weil es gibt überhaupt nichts, was ich machen kann. Das ist einfach, das ist wie das Wetter. Oder? Das geht auf und ab. Es ist schön, wenn man CEO ist, wenn es drauf geht. Es ist ein bisschen weniger schön, wenn man CEO ist, wenn es drauf geht. Aber jemand muss die Firma ja steuern, auch durch diesen Zyklus. Oder? Und das ist jetzt im Moment der Fall. Wir hoffen, dass wir relativ jetzt tief drinnen schon sind, weil es ist wirklich massiv runtergefallen. Die Prämienrückgänge sind bei den Erstversicherern dann zum Teil auch ihre Kunden weitergegeben worden. Das heisst, Erstversicherern geht es auch nicht so gut. Die sind jetzt auch in Schwierigkeiten. Und jetzt ist einfach die Frage, welches Ereignis, ab wann ist der Schmerz so gross und das Kapital nicht mehr möchte in dem Rückversicherungsmarkt sein. Und dann wird es wieder anziehen. Ja, nicht unbedingt wie damals beim World Trade Center, weil das ist ein riesiges Ereignis gewesen. Aber das, so ist es eigentlich schon immer gewesen, seit 150 Jahren. Also es ist nicht überraschend, es ist voraussehbar gewesen, aber es ist trotzdem nicht angenehm, wenn man durchgeht. Ja.
Sie haben im Laufe des Gesprächs Ihre Bodenständigkeit thematisiert, auch im Zusammenhang mit der Familie. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, in diesem Job als CEO ist man sehr weit weg vom Boden, von der Unternehmung. Vor allem auch so, wie Swiss Re als Unternehmung strukturiert ist, mit diesen verschiedenen Einheiten. Wie können Sie das handhaben, dass Sie den Boden zur Basis nicht verlieren?
Ja, das ist ein universell schwieriges Problem, oder? Wenn Sie 10 Mitarbeiter haben, kennen Sie jeden. Und wenn Sie 14.000 haben, können Sie sich, egal wie Sie sich anstrengen, Sie kennen die nicht. Sie können nicht auf die eingehen, oder? Und dann haben Sie halt die Hierarchie und die Organisationsstrukturen. Und die helfen eigentlich grossen Organisationen, allen ihren Sinn und Zweck zu erfüllen. Und dann, sobald Sie das ein bisschen verlieren, verlieren Sie auch etwas. Aber sie müssen davon ausgehen, dass der Prozess trotzdem funktioniert und es trotzdem ist ein bisschen ein Wunder, oder? Dass es dann trotzdem funktioniert. Als CEO gibt es ein paar Möglichkeiten. Wenn man sie, wie ich seit 17 Jahren dabei ist, kenne ich Leute auf allen Stufen. Oder? Gewisse sind irgendwo geblieben, transferiert, zurückgekommen, alles Mögliche. Also ich habe schon ein Netzwerk in der Situation von Leuten, die mir sagen, was sie denken. Und dann versuche ich immer, wenn Leute mir etwas kritisch schreiben, immer mich bedanken, sagen, was ich dazu meine, immer antworten. Also jeder, da kann ich wirklich sagen, jedes E-Mail von einem Mitarbeiter, der mich erreicht, mit etwas wird beantwortet. Aber es sind erstaunlich wenig. Aber das wird immer beantwortet, um die Kultur aufrechterhalten, dass Leute etwas sagen. Dann haben wir, also muss ich mit so Hilfsmitteln natürlich zurückgehen. Dann haben wir einmal im Jahr Mitarbeiterbefragung, oder? Mit ganz vielen Fragen, wo etwa 90% auch antwortet. Und dann sehen sie auch Befindlichkeiten, wo geht es gut, wo geht es nicht gut. Aufgrund von dem gehe ich dann auf die Manager zu und sage, hey, da in diesem Bereich ist nicht gut, was ist, ich möchte eine Erklärung haben, was ist der Plan, wie wird das besser? Und dann schließlich, wenn sie gewisse Orte gehen oder so, dann versuchen sie nicht nur ihre Leute zu treffen, sondern auch andere Leute zu treffen. Aber das ist dann meistens klein. Und ob die Leute ihnen dann wirklich sagen, was sie denken, das ist in einem anderen, das steht auf einem anderen Blatt. Also es ist einfach nicht vollständig lösbar. Mit dem muss man leben und versuchen, mit dem umzugehen. Umgekehrt haben die grossen Organisationen enorm viel Vorteile, oder? Gegenüber kleinen. Und das gleicht sich dann ein bisschen so aus, oder?
Also sind noch weitere Fragen da in der Runde? Oder? Ich meine, es gibt natürlich es gibt immer so Risiken, vielleicht, die man gar nicht kann versichern. Das werfe ich mich noch. Also gibt es Risiken, wo Sie sagen, nein, die können wir nicht versichern?
Ja, das sind typischerweise die Größten, oder? Die so gross sind, wo man weiss, wenn es eintritt, dann sind wir auch weg, oder? So riesige Pandemien oder Meteoriteneinschlag oder Nuklearterrorismus und so weiter. Und dann versucht man dort andere Lösungen zu finden mit Staaten, oder man hat es gibt einfach keine Lösung. Und wenn es dann mal passiert, dann ist es nicht gelöst. Oder? Das gibt es natürlich, ja. Wir wiegen das gerne in Sicherheit, aber das ist natürlich so, dass es ein paar Grossrisiken gibt, die man nicht kann versichern kann.
Betrachten Sie Ihren Job auch als Risiko? Also.
Nein.
Gut, also ich möchte Sie noch kurz bitten, einen Moment bei uns zu bleiben. Ich möchte mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bedanken. Zuerst natürlich mal bei Ihnen, dass Sie da gekommen sind und zugelassen haben. Bei den Zuhörerinnen und Zuhörern von Radio Stadtfilter. Ein Dank auch an Team vom Coleman Café, von Stadtfilter, der Volkart Stiftung im Haus, dass wir da sein dürfen. und allen, die Stadthoc unterstützen natürlich. Wir haben Sponsoren und wir haben auch einen Verein und der Verein hat Mitglieder. Und sie können gerne auch Mitglied werden von dem Verein. Das können sich an uns direkt richten oder auch über das Internet gehen. Oder sie können natürlich auch sagen, ja, ich fülle da meinen Namen aus. Es gibt da Tabellen, wo beim Ausgang ist, wo man kann einfach seine E-Mail-Adresse hinterlassen kann. Das ist natürlich lässig, dass wir auch können, immer wieder ja, gute Talks machen. Ich möchte auch ganz gerne noch schnell unsere nächsten Gäste ankündigen. Das wird am Donnerstag, am 28. September, heisst «Republik en marche». Moderieren wird der Abend Karin Landolt. Das ist der renommierte Journalist Konstantin Seibt, Mitbegründer vom Medienprojekt «Republik». Und das Projekt hat schon bereits für grosses Aufsehen gesorgt, bevor es überhaupt an den Start gegangen ist. Das wird dann im Januar sein. Und er wird sich unterhalten auch mit dem Jakob Bechtold, dem stellvertretenden Chefredakteur vom Landbot. Und es geht natürlich um die Herausforderungen, um den glaubwürdigen Journalismus und natürlich die tägliche Arbeit. Jetzt bleibt mir Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank zu sagen. Es ist sicher noch, sind Sie vielleicht noch einen Moment da, lassen Sie mit uns noch kurz den Stadttag ausklingen. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr schön, dass Sie da gewesen sind. Und ja, vielleicht haben wir da noch ein bisschen Zeit, weiter zu plaudern. Danke.
Danke für die Einladung.
Das hat natürlich Tradition als Winterthurer.